Deutschland steht still, jedenfalls im Nahverkehr. Doch ging es bei den Streiks am Montag wirklich um einen Tarifkonflikt oder um etwas ganz anderes? Im Schwerpunkt des Tages blicken wir auf die neu veröffentlichten Epstein-Dokumente. Dort finden sich zwei prominente Namen, Bill Gates und Angela Merkel. Und Bianca Witzschel soll wieder ins Gefängnis. Nun rollt eine Welle der Solidarität mit der Mutärztin. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Deutschland zittert sich in den Februar. Bei zweistelligen Minusgraden und Glatteis mussten heute Millionen Menschen zu Fuß zur Arbeit. Der Grund: in 150 Nahverkehrsbetrieben wurde gestreikt. Organisiert wurde der Ausstand von der Gewerkschaft Verdi zum Auftakt der neuen Tarifrunde. Verdi-Vizechefin Christine Behle wirft den Arbeitgebern eine Blockadehaltung vor. Wörtlich sagte sie: Mit dem Streikaufruf setzen wir ein klares Signal der Entschlossenheit. Verhandlungsführer der Verkehrsunternehmen sind die kommunalen Arbeitgeberverbände der Länder. In Bayern kam deutliche Kritik. Dort heißt es indirekt, Verdi provoziere mit ihren Forderungen weitere Kürzungen im Nahverkehr. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens ordnet den Konflikt grundsätzlicher ein. Er betont, Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst seien politische Entscheidungen, kein Ergebnis wirtschaftlichen Drucks. Streiks dienten vor allem der Inszenierung. Wörtlich sagte Müller-Mertens, Verdi und der Staat simulieren einen Arbeitskampf, um zu verdecken, dass sie gemeinsam für Wokeness und Transformation kämpfen. Doch wie sehen das jene, die auf vereisten Straßen standen? Auf 1 Reporter Roy Grassmann hat im Landkreis Barnim bei Berlin nachgefragt.
Bin auf jeden Fall mit öffentlichen Verkehrsmitteln angewiesen und finde es total scheiße. Bin zum Glück nicht ganz so doll, aber wenn ich irgendwie in die Stadt muss, bin ich auf öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen.
Na, ich halte die 12% Lohnforderung für unangemessen. Es belastet ja den öffentlichen, also die öffentliche Stadtkasse wie in Bernau und so und so fort. Bin der Meinung, das Geld brauchte man für andere Sachen in der Kommune.
Also generell finde ich das gut, dass gestreikt wird. Man muss ja schließlich für die Rechte der Arbeitnehmer eintreten. Aber jetzt in dieser Zeit, wo es gerade durch die Witterung auch so der Verkehr beeinträchtigt ist, finde ich es nicht so besonders gut.
Ja, auf der einen Seite kann ich es verstehen. Es gibt ja immer Anliegen im öffentlichen Dienst und auch woanders. Aber ja, bei dem Wetter, das ist ein bisschen grenzwertig, weil die Leute sowieso schon durch die harte Witterung und die Glätte, die überall herrscht, ja schon beeinträchtigt sind.
Der CDU-Wirtschaftsrat fordert massive Einschnitte im deutschen Sozialstaat. Das zeigt ein Papier mit dem Titel Agenda für Arbeitnehmer in Deutschland, das der Verband am Sonntag veröffentlichte. Besonders hart treffen die Vorschläge den Rentenbereich. Der Wirtschaftsrat will die sogenannte Privilegierung einzelner Gruppen beenden. Konkret bedeutet das die Streichung der Mütterrente, der Grundrente und der Rente mit 63. Wer früher in Rente geht, soll künftig deutlich höhere Abschläge hinnehmen. Zudem soll das Renteneintrittsalter nicht mehr fest bei 67 Jahren liegen, sondern an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Auch bei der Pflegeversicherung und den gesetzlichen Krankenkassen sind Kürzungen vorgesehen. So sollen Zahnarztkosten künftig weitgehend privat bezahlt werden. Beim Arbeitslosengeld fordert der Wirtschaftsrat eine harte Obergrenze, maximal 12 Monate, unabhängig von Alter, Qualifikation oder persönlicher Lage. Beobachter sprechen von einem sozialpolitischen Kahlschlag, ausgerechnet unter dem Label einer Agenda für Arbeitnehmer. Die Bundesregierung hat die Amadeo-Antonio-Stiftung in den vergangenen Jahren mit einer zweistelligen Millionensumme gefördert. Das geht aus einer Antwort des Familienministeriums auf eine Anfrage der AfD hervor. Allein 2,7 Millionen Euro flossen in das Projekt Kompetenznetzwerk Rechtsextremismus. Weitere knapp 300.000 Euro gingen in ein Projekt für Bildungskooperationen gegen angebliche Desinformation und Verschwörung. Den größten Teil der Fördermittel verwendete die Stiftung jedoch für mehrere Projekte, die den Begriff Antisemitismus bereits im Namen tragen. Vor wenigen Tagen hat das US-Justizministerium nun doch die Dokumente zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlicht. Mehrere Millionen Seiten. Doch es soll zu keinen strafrechtlichen Ermittlungen kommen, wie die US-Justiz bereits ankündigte. Aber was ist denn nun in den Dokumenten zu finden? Das hat auf eins den Aufdeckerjournalisten Oliver Janich gefragt, der sich bereits durch die Unmenge an Unterlagen gewühlt hat.
Der Überblick ist schwierig, ehrlich gesagt, weil es sind ja über 3 Millionen Seiten, wobei kurzfristig oder zuvor 6 Millionen Seiten versprochen waren. Also 3,5 Millionen sind es, glaube ich, jetzt und 6 Millionen war versprochen. Wobei die dazu gesagt haben, ja, da waren Doppelungen drin und so. Also man weiß nicht, ob vielleicht sogar die Hälfte fehlt. Also es sind nicht keine neuen Smoking Guns drin. Es ist nicht, also schlagende Beweise, es sind nicht die 20 Täter drin, von denen die Opfer die ganze Zeit sprechen. Also kein einziger. Und wir haben ja bei der letzten Veröffentlichung schon, hatten wir eine E-Mail, die davon spricht, dass es 10 Mitverschwörer gibt. Und die sind auch nicht genannt. Dann sind ganze Akten vollkommen geschwärzt und natürlich noch wieder kleinere Schwärzungen. Und also es ist mal wieder eine Vertuschungsaktion sondergleichen.
In den Epstein-Dokumenten wurden zahlreiche Namen hochrangiger aktueller und ehemaliger Regierungsvertreter genannt, wie etwa die Präsidenten Trump, Bush und Putin oder auch Elon Musk. Welche brisanten Details in den Dokumenten dazu enthalten sind, das erfahren Sie im Interview des Tages mit Oliver Janich gleich in dieser Sendung. Die Epstein-Akten könnten auch die Vorgeschichte von Corona in neuem Licht erscheinen lassen. Zwar wird das Virus nicht namentlich erwähnt, doch auffällig ist, immer wieder geht es um die Simulation von Pandemien. Erstmals im Juni 2015. Damals bittet Terje Roth-Larsen, Präsident des Internationalen Friedensinstituts, Jeffrey Epstein um Unterstützung. Er soll helfen, Bill Gates zu einer Konferenz über zukünftige Pandemien einzuladen. Eine weitere E-Mail legt nahe, Epstein kam dieser Bitte nach. Gates selbst reist zwar nicht nach Genf, doch ein hochrangiger Vertreter der Bill & Melinda Gates Stiftung nimmt teil. 2 Jahre später wird das Thema erneut aktuell. Im März 2017 leitet Epstein eine weitere Mail weiter. Darin bekundet ein unbekannter Dritter gegenüber Bill Gates besonderes Interesse an Pandemiesimulationen. Brisant ist auch eine scheinbare Randnotiz. Im Zusammenhang mit der Konferenz von 2015 fällt auch der Name Angela Merkel. Die Kanzlerin würde dem Vorhaben sicherlich zustimmen, heißt es. Eine Sprecherin Merkels erklärte gegenüber auf 1, die Altkanzlerin habe an der Konferenz nicht teilgenommen. Der Name Angela Merkel taucht in den Akten bereits früher auf. Und offenbar spielte die deutsche Kanzlerin für Epstein und sein Umfeld eine besondere Rolle. So existierte eine undatierte Kurzbiografie mit dem Titel »Die Wissenschaftskanzlerin«. Aus dem Inhalt geht hervor, der Text entstand frühestens 2010. Hervorgehoben wird vor allem Merkels Offenheit für die Impfstoffforschung. Der Eindruck wirkt wie ein Dossier über ihre Zugänglichkeit für dieses Thema. Über das System Epstein spricht auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet heute Abend in einer exklusiven Sondersendung.
Jeffrey Epstein inszenierte und organisierte über viele Jahrzehnte einen weltweit agierenden Menschenhändler, Kinderschänder und Erpresserring mit dem Ziel, Prominente aus dem Bereich Wirtschaft und Politik in seine Honigfalle zu locken. Erstmals durch die Veröffentlichung der neuen Epstein-Akten bekommen wir Einblick in die private Korrespondenz von Jeffrey Epstein. Er hatte Kontakt etwa und schrieb amikale Mails mit Bill Gates. Er übte 3 Jahre vor Ausbruch der Corona-Pandemie eine Pandemie-Inszenierung, er übte ein Pandemie-Planspiel, er ging in die Vorbereitung für eine mögliche Pandemie gemeinsam mit Bill Gates. Er hat einen 25 Millionen Dollar Beratervertrag mit dem Haus Rothschild und er freute sich mit diesen Kreisen über die Chancen in der Ukraine. Es sind viele Dinge, die wir nun erkennen können. Und deswegen werde ich heute Abend in einer Sondersendung über das System Epstein sprechen, denn wir können aufgrund der nun beschränkt öffentlich zugänglichen Daten erkennen, wie Epstein seine Kunden, seine Personen, die er kompromittieren wollte, die er in sein Netz ziehen wollte, angeworben hat, wie er sie in seinen Bann gezogen hat und wie die Korrespondenz dann abgelaufen ist. Natürlich fehlen noch viele Details und es muss noch viel öffentlich gemacht werden und es wird spannend, ob die US-Ermittlungsbehörden hier dann jetzt auch weiter tätig werden. Aber das, was wir haben, lohnt sich genauer anzusehen.
Die vollständige Sendung mit Stefan Magnet sehen Sie unter www.auf1.tv. Die neu veröffentlichten Akten zeichnen ein weiteres düsteres Bild von Jeffrey Epstein. Sie zeigen nicht nur enge Verbindungen zu Eliten in den USA und Deutschland, sondern auch mögliche Kontakte zum israelischen Geheimdienst Mossad. So soll das FBI davon ausgegangen sein, dass Epstein als Agent des Mossad tätig gewesen sei. Seine Anwerbung und Ausbildung hätten demnach noch unter dem damaligen israelischen Premierminister Ehud Barak stattgefunden. Zwischen 2013 und 2017 soll Barak Epstein mehr als 30 Mal in dessen Privathaus in New York besucht haben. Beobachter vermuten seit Jahren, Epstein habe kompromittierendes Material über seine Gäste gesammelt, um diese erpressbar zu machen. Auch in den Akten des FBI findet sich diese Annahme. Dort wird demnach vermutet, dass auch US-Präsident Donald Trump zu diesem Personenkreis gehört haben könnte. Elon Musk, Angela Merkel oder George Bush, das Netz des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, ist offenbar wesentlich umfangreicher als bisher bekannt. Auf eins dagegen berichtet seit Jahren schonungslos über die Verstrickungen des Pädokriminellen. Wenn Sie auch künftig weiterhin bestens informiert sein wollen, unterstützen Sie uns unter www.auf1.tv/unterstützen. Sind wir allein im Universum? Diese Frage beschäftigt die Menschheit seit Jahrhunderten. Neue Daten liefern nun frischen Stoff für Spekulationen. Ein internationales Forscherteam hat mit Hilfe von Auswertungen des Kepler-Teleskops einen weiteren erdähnlichen Planeten entdeckt. Der Exoplanet liegt rund 146 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er soll etwa erdgroß sein. Entscheidend ist jedoch seine Lage. Die Wissenschaftler schätzen die Wahrscheinlichkeit auf 50%, dass sich der Planet in der sogenannten bewohnbaren Zone seines Sterns befindet, also dort, wo flüssiges Wasser möglich wäre. Ob dort tatsächlich Leben existiert, ist völlig offen. Klar ist jedoch, der Fund erweitert die Liste potenziell bewohnbarer Welten. Je nach Definition sprechen Forscher inzwischen von bis zu 100 bekannten Planeten, auf denen Leben zumindest theoretisch denkbar wäre. Wegen giftiger Inhaltsstoffe wurde nun auch die Babynahrung von Danone Aptamil zurückgerufen. Denn auch hier war das Bakteriengift Cereulide enthalten. Zuvor waren in diesem Jahr bereits die Produkte der Firmen Nestlé und Lactalis zurückgezogen worden. Bei Nestlé in ganzen 60 Ländern. Auch diese enthielten das toxische Cereulid, das aus China geliefert worden sei. Betroffen waren bei den Babynahrungen aller drei Firmen jeweils Deutschland, Österreich und die Schweiz. Auf 1 hat zahlreiche Anfragen an die betreffenden Vertreiber gestellt und bleibt für Sie am Thema dran. In Deutschland wächst der Widerstand gegen die geplante Inhaftierung der Ärztin Bianca Witzschel. Die Medizinerin soll rund 1,5 Jahre ins Gefängnis, weil sie während der Corona-Zeit Maskenatteste ausgestellt hat. Am Freitag übergab eine Initiative in Dresden rund 20.000 Unterschriften gegen das Urteil an das sächsische Justizministerium. Auch Ärzteverbände zeigen sich empört. Die Medizinerorganisation MWGFD spricht von einem Angriff auf die vom Grundgesetz garantierte Therapiefreiheit. Die Ärzte für Aufklärung erklärten, die Inhaftierung von Dr. Witzschel stelle einen der gravierendsten Fälle unverhältnismäßiger Strafverfolgung im Zusammenhang mit der fragwürdigen Corona-Politik dar. Auf 1-Reporter Roy Grassmann konnte am Rande einer Solidaritätskundgebung in Dresden mit Bianca Witzschel über ihren bevorstehenden Haftantritt sprechen.
Im Moment habe ich darüber gar keine Zeit nachzudenken. Ich bin voll im Programm mit involviert und versuche mein Bestes noch zu tun, solange ich draußen sein darf. Ansonsten muss ich mich natürlich gedanklich ein bisschen darauf vorbereiten, zu Hause alles in die Bahn bringen, dass es einigermaßen abgesichert ist. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Welchen Einfluss US-Gesundheitsminister Kennedy auf die deutsche Corona-Aufarbeitung haben könnte, sehen Sie im gesamten Interview mit Bianca Witzschel unter www.auf1.tv. In Österreich nimmt die Debatte um eine Verlängerung des Grundwehr- und Zivildienstes Fahrt auf. ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker kündigte am Freitag eine Volksbefragung zu diesem Thema an. Diese könnte bereits im Herbst stattfinden. Die Reform selbst soll mit 1. Januar 2027 in Kraft treten. Die Koalitionspartner SPÖ und NEOS reagierten bislang zurückhaltend. Deutlicher äußerte sich die Plattform Wehrhaftes Österreich. Vorsitzender Erich Cibulka zeigte sich überrascht vom Vorstoß. Denn eine Expertenkommission habe bereits klare und einhellige Empfehlungen zur Verlängerung des Wehrdienstes abgegeben. Dennoch äußerte Cibulka Vertrauen in eine sachliche Entscheidung der Bevölkerung. Scharfe Kritik kommt von der FPÖ. Sie bezeichnet die geplante Volksbefragung als Alibi-Maßnahme. Stattdessen fordert die Partei verbindliche Volksabstimmungen, unter anderem zur Neutralität, zur ORF-Haushaltsabgabe und zu den finanziellen Hilfen für die Ukraine. Der Mord an einer 87-jährigen Frau in einem Seniorenheim in Wien sorgt weiterhin für Aufsehen. Die Pensionistin war am 20. Januar tot in ihrem Zimmer aufgefunden worden, zunächst ohne sichtbare Spuren äußerer Gewalt. Erst eine Obduktion brachte die grausame Wahrheit ans Licht. Die Frau wurde qualvoll erstickt. Nach 10 Tagen intensiver Ermittlungen führte ein DNA-Gutachten die Beamten nun zu einem 61-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Dieser wurde am Wochenende in Wien von der Polizeispezialeinheit Vega festgenommen. Brisant, der Mann ist mehrfach vorbestraft und soll bereits in der Vergangenheit gezielt Senioren als Betrugsopfer ausgewählt haben. Zuletzt verbüßte er deshalb eine Haftstrafe. Er wurde nur wenige Wochen vor seiner mutmaßlichen Mordtat entlassen.